Schönen guten Tag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mich jetzt sieht. Sind wir schon live, liebe Regie? Schön, alles klar. Der Kontrollmonitor funktioniert nicht, macht aber nichts, denn ihr seid jetzt hier frisch dabei bei einer kleinen Sonder-Live-Sitzung, almost daily. Und heute reden wir über ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht, E-Sport. Und wir haben zwei wunderbare Gäste heute hier am Start. Vielleicht könnt ihr einfach auf die Kamera schalten. Geht das? Dario Wünsch, a.k.a. TLO von Team Liquid und unser Niklas. Ich sag jetzt unser Niklas, weil du bist ja unser Niklas, oder nicht? Niklas Behrens, a.k.a. Honor. Unser ja. Trainer von Bonjour.
Hi. Ja.
Moin erstmal, ne? Alles Roger? Jo, ne? Jetzt kannst du dich wieder hinsetzen. Ich wollte es eigentlich nur für die Kühe machen. Ja. War super, oder?
Ja, super.
Aber man weiß nicht, ob es funktioniert hat.
Ja. Nein, vielleicht kriegen wir irgendwann noch das Kontrollsignal mit rein, aber das hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Schön, wie gesagt, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute ein bisschen in die Tiefe gehen. Und wir haben unser Pulver schon verschossen, weil ihr seid schon ein bisschen länger da.
Nee.
Und wir haben gerade eben schon über vollkommen Gott und die Welt, über Personen etc. gesprochen. Aber ich mache trotzdem erstmal eine kleine Einleitung zu dir, Dario. Du bist, du spielst StarCraft seit 12 Jahren, also seit 5 Jahren hauptberuflich. Mhm. Du gehörst mit zu den, es gibt wenige deutsche, echte StarCraft-Profis, die auch wirklich kompetitiv weltweit agieren. Mhm. Und eigentlich bist du auch mit der Bekannteste, sag ich einfach mal. Und heute bist du hier. Und ich bin kein Fanboy, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Honor von dir auch, aber nicht wegen deiner kompetitiven Skills, denn die liegen schon viel zu lange zurück.
Was? Aber das ist ja okay, ich war ja auch ein Fanboy von dir. Als damals GigaTV, da hast du mich auf den Weg gesetzt, ein Pro-Gamer zu werden.
15% von allen Preisgewinnen, die du kriegst. So, und natürlich, Niklas, ich stelle dich auch noch mal ganz kurz vor. Bonjour, Mann, du warst StarCraft 2 Profi, also wirklich Profi im kompetitiven
Bereich. Das will ich jetzt in dieser Besetzung nicht sagen, dass ich Profi war, aber ich habe mal auf kompetitivem Niveau gespielt.
So genau.
Könnte man das vielleicht,
Grandmaster, du warst auch.
Du musst nicht schüchtern sein, nur weil ich jetzt.
Ist für dich auch lustig,
ne? Nee, aber das ist halt immer, für mich ist das immer der Zwiespalt, ich werde hier mal als Profi vorgestellt und ich war ja eigentlich nie richtig Profi. Also
Im Vergleich zu uns ist es halt so.
Das ist ein richtiger Profi.
Im Vergleich zu Korea auch nicht.
Gut, das ist ein anderes Thema, da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal gleich mit rein. Aber erstmal wirklich, das ist halt vieles. Wir haben zwar schon ein paar E-Sportler hier gehabt, unter anderem auch Hearthstone-Spieler, haben wir vorhin auch schon wirklich ganz drüber gesprochen. Aber es gibt eigentlich innerhalb des E-Sport-Universums gibt es natürlich jetzt aktuell eigentlich nur vier große Themen, vier große Spiele, die weltweit gespielt werden, wo es internationale Turniere gibt. Das ist League of Legends, Dota, Counter-Strike, Global Offensive und StarCraft, immer noch tatsächlich. Und du spielst halt, wie gesagt, seit 12 Jahren StarCraft, hast also mit Brood War auch
gut, jetzt nicht direkt
nicht kompetitiv.
Seit 12 Jahren, genau. Ich habe vor 12 Jahren angefangen mit StarCraft und dann vielleicht 4 Jahre Brood War gespielt und dann ein bisschen andere Spiele, Warcraft gespielt, Supreme Commander, war ein anderes RTS. Ja. Aber ja, insgesamt vielleicht 10 Jahre StarCraft.
Ach, hast du Brood War auch schon auf höherer Niveau gespielt?
Also, die meiste Zeit war ich ein Newbie in Brood War. Und ganz am Ende, ein Jahr bevor StarCraft 2 rauskam, habe ich mir quasi als Ziel gesetzt, so gut wie möglich in Brood War zu werden, als Vorbereitung für StarCraft 2. Weil ich schon den Riecher hatte, dass StarCraft 2 halt richtig groß wird.
Ja.
Und am Ende von Brood War war ich einigermaßen, konnte ich auf der hohen Ebene der Nicht-Koreaner mithalten. Aber ich war nie ein Profi, also da war ich weit von entfernt.
Wie alt warst du da?
17, 18.
Knaller, Alter, genau. Jetzt darf ich sagen, bis 24 Jahre alt, ne? Genau. Und das ist echt spannend. Wir haben wirklich ewig lang schon gerade gesprochen über Gott und die Welt, über E-Sport. Das werden wir jetzt gleich auch nochmal machen. Das nur als Einleitung, weil das ist was Besonderes. Das ist was Nettes. Ich freue mich auf diese Konstellation. Ich freue mich vor allen Dingen auch, das schon mal für euch als kleinen Tipp für später. Wir werden heute das erste Mal die Neuformatierung unseres StarCraft-Slots auf Rocket Beans präsentieren mit dem Namen Call of Duty. Das können wir schon mal verraten. Du wirst auch dabei sein.
Woo! Hype.
Ja, super Hype. Naja, das wird das. Okay, aber lass uns echt mal ein bisschen schnacken und ein bisschen labern. Also erstmal Vollzeitjob StarCraft. Das hast du eigentlich auch, ne? Also mit Bonjour, du hast dein eigenes Portal gegründet. Du coachst Leute und auch Idioten wie mich und Simon zum Beispiel. Das heißt, es ist auch Fulltime. aber eben, naja,
genau, eine andere Perspektive. Ich bin halt nicht mehr so der aktive Spieler. Also man muss auch sagen, dass ich, also meine aktivste Zeit, die war so während meines Studiums. Da habe ich halt auch mal ein paar Monate lang 6 bis 8 Stunden am Tag trainiert.
Wie man das halt so macht im Studium, ne?
Genau. Wenn man halt die Zeit noch hat, ne? Wenn man noch jung und unverbraucht ist, so nach dem Motto. Aber ja, dann habe ich halt irgendwann schnell gemerkt, dass es halt für mich persönlich nicht die Schiene ist, die ich eben längerfristig fahren möchte, weil ich halt auch gemerkt habe, dass es halt richtig sau anstrengend ist. Also, dass man sich schon, dass man noch sehr viel committen muss, so, wenn man eben dauerhaft Pro-Gamer sein möchte. Und naja, habe mich halt früher damit angefreundet, einfach auch, also ich wusste halt auch immer schon, dass ich gerne vor der Kamera bin und einfach auch Leute unterhalte und habe mir das so dann zusammen aufgebaut, dass es irgendwie alles passiert. Also ich habe das eigentlich gar nicht geplant.
Ja, das kann man, also E-Sport ist allgemein keine Planwirtschaft, sagen wir mal. Aber, so.
Naja, das hat sich ja inzwischen in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Also Planwirtschaft im Sinne von, es gibt auf jeden Fall Spieler, die halt schon einen Riecher haben, die auch akquiriert werden. Also es gibt ja, das sind ja Jobs daraus entstanden, logischerweise, sehr viele sogar. Ich glaube schon, heutzutage gibt es viele Leute, die wirklich sagen, okay, mein Plan ist es jetzt, sei es LOL, also League of Legends, oder halt von mir auch Hearthstone, weil da wird Geld verdient sozusagen, dass sie wirklich proaktiv sagen, ich werde jetzt explizit darauf hinarbeiten, oder?
Ja, das hat sich schon verändert im Vergleich. Es verändert sich auf jeden Fall, wir gehen in die Richtung, aber ich denke, gerade wir sind noch so aus der Pioniergeneration, wo man das halt nicht planen kann. Also ich hätte jetzt auch nie planen können, dass ich Stucker 2 Pro-Gamer werde in der Zeit noch. Das hat sich glücklich so ergeben.
Ja.
Und ich habe auch darauf hingearbeitet und du hast auch auf deine Sache hingearbeitet, aber das war nie so, das ist mein Beruf und darauf arbeite ich zu. Und ich denke, heutzutage ändert sich das langsam, da hast du recht, aber ich denke, das ist noch ein langer Prozess.
Ja, wahrscheinlich.
Das hat sich alles im Nachhinein erst so ergeben. Also ich würde sagen, wenn man jetzt unsere Gesellschaft betrachtet, wenn, keine Ahnung, im Moment ist es wahrscheinlich noch so, wenn ein Kind seinen Eltern sagt, hey, ich will Pro-Gamer werden oder ich will Twitch-Streamer werden, was ja eben auch jetzt eine richtige Karrieremöglichkeit ist, dann verstehen die Eltern vielleicht noch nicht, was das so jetzt bedeutet. Aber wenn Dario und ich irgendwann mal Kinder haben, also nicht gemeinsam, aber vielleicht...
möglich, also wenn das soweit ist,
hat jeder technisch von uns mal, gibt unabhängig voneinander ein Kind. Und dieses würde dann fragen, hey Papa, ich möchte mal, ich möchte versuchen jetzt, keine Ahnung, StarCraft 4 oder Warcraft, StarCraft 3 oder Warcraft 4 Pro-Gamer werden. Nee. Dann könnte man sagen, ja, okay, ich habe da Erfahrung, ich unterstütze das mal ein halbes Jahr lang oder so und wir gucken, was dabei rumkommt.
Aber würdest du das denn zum Beispiel empfehlen?
Also ich würde es tatsächlich niemandem empfehlen, so als Karriere von Anfang an anzustreben. Ich glaube, das ist eher sowas, was man werden muss. Also das heißt, okay, man hat ein Hobby, man ist zum Beispiel Hobbyfußballer und man stellt sich heraus, okay, ich bin der Beste von meinen Freunden. Dann gehe ich in einen Verein, okay, ich bin auch lokal einer der Besten und dann ist das so ein natürlicher Prozess. Ich glaube, gerade bei Profi-Wettbewerben ist das fast immer eine schlechte Idee, so die Entscheidung zu treffen. Ich bin jetzt nicht gut, und ich möchte aber Profi in 5 Jahren sein. Ich glaube, das ist eine ganz schwere Sache. Das ist sowas, was sich immer so als Werdegang eher so organisch ergeben muss. Ja.
Aber gab es denn für dich irgendwann den Punkt, wo du wirklich gesagt hast, okay, jetzt glaube ich, bin ich Pro-Gamer?
Also
gab es irgendein Turnier oder irgendeine E-Mail, dass du irgendeine Qualifikation geschafft hast? Kannst du dich daran erinnern?
Also für mich war so der Wendepunkt, wo mein Leben sich geändert hat, mehr oder weniger ein extremer Glücksfall. Also ich war in der Beta von StarCraft 2 schon einer der besten Spieler.
Also Wings of Liberty, genau.
Wings of Liberty, genau. Ja. Ganz am Anfang in 2010. Und ich hatte das Glück, dass ich mehr oder weniger fast wie einen Gönner hatte. Und zwar habe ich vorher Supreme Commander gespielt, das war ein anderes RTS. Und es gibt den Australier Matt Peterson, der so eine App-Firma hat, Shiny Things und The Little App Factory.
Okay.
Und der hat mich einfach irgendwann auf Skype geaddet und gesagt, hier, ich gebe dir einfach Geld.
Ja.
Jeden Monat, damit du deinen Traum verfolgen kannst, StarCraft 2.
Alter.
Und das war halt, und da war ich noch in der Uni und dann konnte ich die Entscheidung treffen, okay, ich werde mich jetzt Vollzeit darauf konzentrieren.
Aber warum StarCraft 2? Hattest du, lief die Beta schon und da war es schon so, weil es gibt diesen einen großen Fall, du bist international berühmt geworden, du spielst auch tatsächlich für einen der sagen wir, renommiertesten oder auf jeden Fall, naja, schon irgendwie ältesten Clans eigentlich, die es da draußen gibt, Team Liquid.
Ja. Ne?
Also eine der Hauptsources für StarCraft, für das Universum, jetzt natürlich auch
mittlerweile erweitert. Mittlerweile auch für andere
Titel. Genau, inzwischen auch erweitert, aber trotzdem, Team Liquid steht und stand eine Zeit lang wirklich straight für StarCraft. Du hast aber auch Aktionen gebracht, eben in der Beta, mit sehr strangen Builds, mit sehr aggressiven Spielweisen, die halt untypisch waren innerhalb des StarCraft-Kosmoses, also zur Beta. War das Angebot sozusagen vorher oder nachher?
das war quasi nachher. Also okay, dieser Matt Peterson, er kannte mich schon aus Supreme Commander, wo ich auch schon kreativ gespielt habe.
Darf ich einmal fragen, was Supreme Commander ist?
Das du
ist
weißt auch nicht, was Supreme Commander ist,
Alter. Okay. Nee, mach ich mich jetzt damit.
Okay, also Supreme Commander ist der inoffizielle Nachfolger von Total Annihilation.
Ja.
Was eigentlich so auch eins,
das der, schon mal gehört.
Genau, eins der berühmtesten Echtzeit-Strategie-Spiele von vor... Als du noch ein
Teenager warst. War schon ein gutes Spiel. Das Problem war, du brauchtest einen 400 Milliarden teuren Rechner, damit es halt performant war, damit
für
du
dich
kompetitiv
spielen kannst. Für Supreme Commander.
Für Total Annihilation auch schon.
Ja, genau.
Also das hat gesaugt, dieses Spiel. Ja, das war echt
schlimm. Das war ein richtiges RTS.
Ja, ja, das war das RTS. Also StarCraft ist noch nicht mal ein RTS im Vergleich dazu.
Das war wirklich, also das ist unfassbar viele Einheiten. Du konntest dann noch Mods freischalten, etc. Du konntest unglaublich rauszoomen, etc. Das hatte auch Elemente wie du hattest so eine Art Hero Einheit, die halt alles gebaut hat und sowas. Also es war schon echt ein sehr, sehr cleverer Ansatz, aber wesentlich langsamer als StarCraft.
Ja, wesentlich langsamer. Und die Performance, das laufen halt immer, die Rechner heutzutage können immer Supreme Commander immer noch nicht gut laufen lassen, mehr oder weniger.
Das meine ich mit 400 Milliarden Euro Rechner.
Ja, ja, genau. Also NASA kann das Spiel halt spielen, mehr oder weniger. Jedenfalls, Matt kannte mich halt von daher schon und dann hat er gesehen, okay, in StarCraft spiele ich immer noch mehr oder weniger genauso.
Ja.
Und das fand er halt cool und hat halt mir ermöglicht, das wirklich dann als meine Karriere zu verfolgen.
Krass.
Und dann konnte ich mich darauf konzentrieren und habe so Online-Turniere gespielt und dann habe ich meinen jetzigen Chef, Nerskul, dem Team Liquid gehört, kennengelernt auf der Ladder. Und wir
auf
sind
der Ladder, das heißt im Spiel sozusagen, da hast du ihn kennengelernt.
Genau, im Spiel habe ich ihn kennengelernt. Und das Lustige daran ist, dass ich ihn schon auf der Gamescom, wo ich dich auch zum ersten Mal gesehen habe, auch kennengelernt habe. Und damals war er Pro-Gamer und er hat so Showmatches gegen Zuschauer gemacht und da habe ich auch schon gegen ihn gespielt, als ich 12 Jahre alt war.
Sehr gut.
Und ich habe ihm dann halt diese Story erzählt. Okay, wir haben uns damals kennengelernt, du hattest mir ein T-Shirt unterschrieben, und dann hat er gesagt, ja, ich erinnere mich so ein bisschen daran. Da war so dieser kleine Junge, der irgendwie gegen unser Team gespielt hat. Und dann sind wir Trainingspartner geworden.
Krass.
Ja. Und dann hat er mich zu einem Turnier eingeladen, was von Team Liquid organisiert wurde. Ja. Und bei diesem Turnier habe ich gegen ihn im Viertelfinale gewonnen und bin ins Finale gekommen. Und dann hat er mich zu Team Liquid eingeladen.
Krass, ja.
Und dann war mein Weg halt klar, okay, ich habe schon jemanden, der mich finanziell unterstützt und ich habe auch ein Pro-Team.
Ja.
Wobei damals Team Liquid noch keine Sponsoren hatte, also es war noch nicht wirklich ein Pro-Team.
Genau.
Aber dadurch, weil Team Liquid einfach so eine geile Community ist und so das älteste Team eigentlich, was es in StarCraft gab, was die Leute kannten, war, habe ich gesagt, klar, mache ich mit.
Genau. Team Liquid vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Verständnis war eigentlich auch für mich persönlich auch die Seite, die auch viel in Richtung Korea Einblick gegeben hat. Ne? Und Korea, da kommen wir auch nochmal gleich zu, ist halt einfach, naja, eine Liga für sich. Ne? Ja. Also da spielt man halt das Spiel anders. StarCraft Brood War als auch StarCraft 2. So. Und aber Honor, das möchte ich mal kurz ansprechen. Ihr beide habt ja auch schon eine Begegnung gehabt und tatsächlich auch auf der Bühne, oder?
Ja, das war meine erste Begegnung mit Dario. Da wusste Dario wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin. Und da habe ich gewonnen, ne, beim World Cyber Games Qualifier 2012 auf der Gamescom, 2011.
Ja.
Und dann bist du einmal weggegangen. Ja.
Gemein.
Und ich habe wirklich hart trainiert so für dieses Turnier gehabt.
Ich auch.
Ich hab Hasorops geschlagen, dann habe ich gegen T.O. gespielt und ihn geschlagen.
Ja.
Und ich muss sagen, auch wenn ich dich jetzt im Endeffekt, also ich weiß nicht, ob du dich noch an das Spiel erinnerst, aber ich habe dich ja dann auf der dritten, war das zweite oder dritte Mal? Auf jeden Fall die entscheidende Map, habe ich dich gefiergatet. Aber erst nachdem wir ein anderes Spiel hatten, das ich meiner Meinung nach gewonnen hatte. Und dann hatten wir einen Disc.
Okay.
Ich kann mich
erinnert sich nicht mehr dran.
Aber es ist lustig, es ist lustig.
Ich erinnere mich so ganz grob.
Senaga Kemmerns.
Okay.
Da hast du noch...
Wie trocken. Also für mich ist es halt lustig, ne? weil man... man merkt ja richtig, du gräbst, aber du hast noch Informationen sozusagen drin von diesem Turnier.
Das ist allgemein so, gerade als StarCraft-Spieler, wenn du halt mal Turniere gespielt hast, man hat immer Spiele,
an die erinnert man sich. Ja.
Genau, und zwar 1:1, an jede einzelne Situation, wie der Ablauf war. Man kann das genau einfach im Kopf noch so nachrechnen. Das ist dann einfach wie so ein universelles Skill-Gehirn.
Wie bist du dann abgeschnitten?
Gegen wen bist du da? Ich bin gegen
im Endeffekt. Ach echt?
Ja, das hätte eventuell mein Durchbruch sein können, also auf Kompetitive-Ebene.
Ja.
Und hab dann gegen Goody 2:3 im Finale verloren.
Hast du gewonnen, würdest du hier sitzen und ich da?
Naja, ich hatte ja keinen Gönner, der mich finanziert.
Ja, alles auf den Gönner.
Da habe ich auch eine Frage. In dem Moment, wo das so passiert ist, also wo du da so reingerutscht bist, hattest du da für dich persönlich schon ein Limit gesetzt? Also wie lange du das mal ausprobierst? Oder hast du einfach mal gesagt, okay, ich mach das jetzt? Wie war das? Du hast gesagt, du hast auch studiert. Hast du ein Studium erstmal schleifen lassen? Und was würdest du sagen, wenn jetzt heute, keine Ahnung, irgendjemand will Programmer werden, egal ob StarCraft oder irgendein anderes Spiel, also sollte man sich da eher ein Limit setzen, wie lange man das versucht? Oder wie würdest du da herangehen?
Das ist ganz schwer zu beurteilen. Also ich möchte da jetzt keinen Lifestyle.
Nee, ich möchte da nur mal deine Meinung dazu, ja. Weil also ich habe da halt auch meine Meinung zu und ich mache halt eine Schule, die Leute eben auch ins Gaming heranführt. Und sowas sind immer interessante Gedanken auch für mich zu hören, die ich dann auch anderen vermitteln kann, so also, was denn aktive Programmer dazu sagen.
Ganz ehrlich, ich bin kein Mensch, der so sein Leben plant, weil ich der Meinung bin, dass gerade in der heutigen Welt das ganz schwer ist, so zu sagen, was mache ich in 3 Jahren. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, wo quasi ich angefangen habe, mein erstes Geld als StarCraft 2 Spieler zu verdienen und dann auch Team Liquid als Team dahinter stehen hatte, habe ich sofort das Studium mehr oder weniger abgebrochen.
Was hast du denn überhaupt studiert?
Da habe ich Anglistik studiert.
Anglistik, okay.
Ja, genau. Ja. Und ich habe eigentlich auch mehr oder weniger studiert, weil ich nicht wusste, was will ich machen.
Kennt man.
Ja, genau. Deswegen also war das jetzt auch nicht so krass, okay, ich breche das Studium ab, auf das ich mein ganzes Schulleben hinzugearbeitet habe. Deswegen war es ja, okay, ich habe endlich die Möglichkeit, das zu verfolgen, was ich eigentlich schon seitdem ich 12 bin, machen will. Ja. Deswegen.
Du wolltest das schon machen, seitdem du 12 bist. Also du wusstest, dass du. Als du 12 warst, du wusstest ja noch nicht mal, dass man mit Zocken irgendwann Geld verdienen kann.
Doch, ja. Damals gab es ja Korea schon.
Und das kannst du alles schon.
Ja.
Du warst ja mit 12, warst ja auch gemessen und hast deinen späteren Trainingspartner auch kennengelernt. Ja, ne? Genau.
Ich habe die ganze Welt.
Das ist schon so ziemlich committed, würde ich sagen.
Ja, ja. Ich habe die ganze Welt erst so kennengelernt, da war ich 14 oder so, da hat es halt angefangen.
Ja, also ich war halt von Anfang an dabei. Also für zum Beispiel meinen Teamkollege Mana. Der ist ja noch 3 Jahre jünger als ich. Der hat halt mit 9 angefangen, StarCraft zu spielen. Und Alter. Kennt halt auch schon von Anfang an Brood War. Krass. Hat er alles gekannt. Also.
Super gut, ey. Super gut. Ja, ey, ich glaube, so ein Lifestyle kann man nicht vorgeben irgendwie. Aber das muss wahrscheinlich jeder für sich entscheiden. Ja, irgendwie. Ja. Aber vielleicht mal so zu den wirklichen Fakten. Also auch von euch beide sozusagen. Wie viel Zeit verbringt ihr tatsächlich noch im Spiel? Also wirklich pro Tag? Was heißt Training? Also man hört dann immer so Zahlen, unterschiedlich. Ich habe Baby Unite irgendwie letztes Jahr auf der Gamescom zum Beispiel gehabt, der aktiv dann, das ist auch noch ein Thema für später, der aktiv von StarCraft, der war auch StarCraft-Profi, ist dann aber auch zu Heroes of the Storm gewechselt. Ja. Nee, was? Dota.
Er kam von Dota.
Genau, und ist wieder zurückgegangen sozusagen. Und da meinte er, der spielt jetzt gerade mindestens 6 Stunden, aber eigentlich versucht er 12 zu kriegen pro Tag, weil er halt wirklich sehr schnell rein wollte. Ist das auch das etwas in deiner Skalierung oder?
Also zurzeit, StarCraft 2 sind so 6 bis 7 Stunden am Tag. Ja. An bestimmten Tagen, auf die vor Turnieren sind und ich mich auf was Spezifisches vorbereite, das ist manchmal mehr.
Ja.
Aber es kommt da auch wirklich auf die Tage drauf an. Also ich muss auch sagen, ich könnte noch ein bisschen disziplinierter sein, weil es ist, glaube ich, das ist das Schwierigste als StarCraft-Spieler, wenn man nicht in einem Teamhaus ist, sondern zu Hause bei sich wohnt. Wirklich jeden Tag sein Training strukturiert durchzuziehen. Ja. Weil klar, es gibt Wochen, an denen bin ich im Supermodus und trainiere meine 9 Stunden und gehe jeden zweiten Tag schwimmen und habe meine Diät richtig im Griff.
Alter.
Und dann gibt es aber halt auch 2 Wochen, wo ich absolut nicht motiviert bin und mal irgendwie das alles so schleifen lässt
das
und
dann
so unstrukturiert ist. Das ist halt das Problem, wenn man so mehr oder weniger sein eigener Chef ist. Ja. Das kann total super sein, aber manchmal ist man halt auch nicht gut zu sich selbst.
Spielst du denn wirklich aktiv 6 bis 7 Stunden oder ist das allgemein, wie du dich am Tag mit StarCraft befasst?
Nee, das ist dann aber wirklich 6 Stunden, die ich im Spiel bin.
Ja. Knaller, ey.
Also, was ich nochmal hervorheben möchte, ist, du hattest ja gerade schon angesprochen, was halt extrem wichtig ist, so als Pro-Gamer oder als Spieler, der es versucht. Man tendiert leicht dazu, dass man, wenn man eben so lange am Tag spielt, dass man alles andere schleifen lässt. Und das geht halt auf lange Sicht nicht gut. Also wenn man zum Beispiel sich nicht den nötigen Ausgleich verschafft, also auch körperlich was tut, dann wirst du halt irgendwann auch einfach träge und kommst in diesen Alltagstrott rein und dann hast du halt auch keine wirklich kreativen Gedanken mehr, die zu deinem Spiel passen. Du kannst dich nicht mehr ordentlich reflektieren.
Projektbindheit, wenn du so möchtest. Ne? So,
deswegen, wenn man keinen anderen Input bekommt, nur StarCraft, dann kann man auch gar nicht mehr nachdenken darüber.
Genau, und deswegen ist es eben extrem wichtig, dass man gerade, wenn man eben ja, ein Pro-Gamer sein möchte, ja, dass man auf lange Sicht eben sich auch sportlichen Ausgleich zum Beispiel holt. Ja. Weil du sitzt halt den ganzen Tag, irgendwann tut dein Rücken weh, oder?
Das ist mein Problem, Leute. Ich wäre schon längst Pro-Gamer. Ich mache einfach keinen Sport. Das ist. Na ja, gut, ich spiele auch nicht, aber theoretisch.
Vielleicht würdest du dann erst mit Sport anfangen und dann wirst du vielleicht Pro-Gamer.
Nee, ich fange also erstmal mit Spielen. Nein.
Also den Rat, den ich für jemanden hätte, der versucht, Pro-Gamer zu werden, was ich immer sage, ist, dass das Wichtigste ist, wenn man wirklich versucht, diesen Weg einzuschlagen. Ja. Angenommen, man probiert es ein Jahr komplett durchzuziehen. Das Wichtige daran ist, dass man nach einem Jahr danach trotzdem eine bessere Person ist als vorher. Dass man nicht einfach das Jahr verschwendet, sondern dass man quasi strukturiert Sport macht, strukturiert gut ist, sich weiterbildet und dann trotzdem auch noch versucht, in seinem Spiel sehr gut zu werden.
Also nicht besserer Spieler, sondern bessere Person. Das ist der Unterschied dahinter.
Ja, genau, beides am besten. Ja, genau. Und wenn es dann nach einem Jahr mit dem Pro-Gaming nicht geklappt hat, dass man trotzdem auf das Jahr zurückblicken kann und sagt, okay, ich bin trotzdem glücklich darüber, dass ich das Ganze gemacht habe und nicht sagt, okay, ich habe das Jahr damit mit Spielen verschwendet.
Ja, klar.
Und was ich denke ist, man sollte dieses Blatt Pro-Gaming auch nicht überreizen. Also wenn du halt merkst, dass du einfach ab einem gewissen Level, dass du einfach nicht besser wirst oder halt nicht ganz oben reinkommst und sich das jetzt auch finanziell für dich lohnt, dann sollte man nicht dazu neigen, keine Ahnung, dass man dieses Blatt einfach sprichwörtlich überreizt.
Also, dass man es zu sehr forciert, ohne dass dann irgendwas zurückkommt. An der Stelle kann man.
Dann wird es wirklich irgendwann doch verschwendete Zeit. Ja. So, auch dann rückblickend. Wenn man sich dann nicht. Also, so ist es eigentlich bei allen im Leben. Wenn du etwas zu hart versuchst und es einfach nicht klappt, dann muss man irgendwann auch den Punkt erkennen, okay, jetzt vielleicht doch wieder zumindest nebenbei auf was anderes fokussieren.
Ja, ich sag ja immer, habe ich früher auch immer gesagt, StarCraft ist mehr, ne, als ein Spiel so, ne? Aber jetzt gar nicht makro-basiert, sondern naja, ist halt ein sehr kompetitives Spiel. Das fordert einen schon extrem, ne? Auf jeden Fall. Ja. Eine kleine Frage, vielleicht, weil das sind so viele Fragen, das ist Fulltime für dich. Das heißt wirklich, das ist, wenn du sagst, das ist dein Job jetzt, ne? Das heißt wirklich, und das machst du, hast du gesagt, seit 5 Jahren so,
seit
ne?
5 Jahren, ja.
Genau. Weil das ist halt oftmals so 5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Alter Schwede, ist das eine lange Zeit. Ne? Oftmals denkt man, und wenn man selber so ein bisschen wie ich jetzt, also wirklich, ich. Bei mir ist es StarCraft in diesem Competitive Gaming im E-Sport-Bereich. Das sauge ich wirklich gerne auf. Es gab auch Phasen bei mir, wo ich das weniger geguckt habe. Jetzt durch dich, Niklas, auch durch Straight to Gold wieder sehr aktiv. Also ich liege dann wirklich abends und gucke mir halt dann Matches an, unter anderem auch von dir. Und dann kommt man zu Turnieren wie WCS und den Qualifiern und so weiter und so fort. Ich gucke mir auch aktiv irgendwelche älteren Builds an, um zu gucken, wie funktionieren die. Da kriegt man immer wieder Namen, es kommen immer wieder neue Namen rein, aber tatsächlich ist es so, dass einige Namen dann auch einfach verschwinden, auch relativ schnell verschwinden. Ne? Also es gibt diese One-Hit-Wonder oftmals, aber dein Name, der hat sich jetzt ziemlich lange gesetzt, würdest du schon sagen, oder? Im Kontext so, im Vergleich, im internationalen Vergleich?
Ja, also 5 Jahre ist schon für einen Pro-Gamer eine relativ lange Zeit. Ja. Also das ist aber auch so eine Team Liquid-Sache, denke ich. Also Team Liquid ist so ein sehr langfristiges Projekt. Ja. Also mich hat es ja ein bisschen geschockt, das war jetzt im März, dass ich seit 5 Jahren auch bei Team Liquid dabei bin. Und das ist ja ein Viertel von meinem Leben, also oder 20%, und das ist schon krass. Aber Victor, also mein Chef, Nesgul, der macht Team Liquid schon seitdem sein halbes Leben, und er ist 32, also ist seit 16 Jahren schon Team
Liquid. Der hat das auch mit gegründet, oder was?
Ja, genau, der hat das Ganze gegründet. Und das vergessen oft auch die Leute, glaube ich, dass E-Sport gibt es schon ziemlich lange.
Ja, Alter,
also das
voll.
Ist jetzt, weil das kommt jetzt so groß in den Mainstream, aber wir sind so die Hipster, die schon so von Anfang an dabei waren irgendwie. Aber ich bin immer der Meinung, wenn man sich klug anstellt, kann man das Ganze halt auch langfristig machen und nicht nur kurzfristig. Also ich habe auch ein bisschen aufgepasst, dass ich mich nicht nur aufs Spielen konzentriere, sondern auch immer versuche, ein bisschen eine Medienpräsenz zu haben, dass ich gute Kontakte zu den verschiedenen Firmen im E-Sport behalte und dass selbst wenn meine Pro-Gaming-Karriere irgendwann mal vorbei ist, ich trotzdem einen Platz in der Gaming-Szene irgendwie finde in der Zukunft dann.
Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Oder dann doch wieder Anglistik.
Ja,
ehrlich. Ist es raus, oder was?
Ja.
Und du hast auch selber getweetet sozusagen, watch me fail in German.
Ja.
Weil deine Amtssprache, sage ich einfach mal, die Sprache, die du halt hauptsächlich für deinen Beruf sozusagen auch ausübst, ist dann halt Englisch wahrscheinlich, oder?
Ja, definitiv. Also manchmal über das Thema in Deutsch zu reden, ist relativ schwer für mich, weil zu Hause und auch auf Events, also 95% meiner Kommunikation ist auf Englisch.
Ja.
Und eigentlich rede ich nur mit meiner Familie und mit meinen Freunden halt in Berlin auf Deutsch. Ja. Und selbst da redet man so halb Englisch miteinander inzwischen, so in der Gaming-Szene.
Machst du gut. Das ist gar nicht so schlimm.
Ja, es geht.
Korea. Einmal über Korea sprechen. Für mich ein riesengroßes Phänomen. Du hast bestimmt auch mal, wenn du als also aktiv im Grandmaster gespielt hast, wenn man Training-Sessions macht, ne? Mhm. Wie funktioniert das? Sucht ihr euch auch bewusst mal sozusagen koreanische Server aus, weil einfach das Spiellevel anders ist? Hast du das aktiv gemacht, Honor?
Nee. Achso, ich habe gedacht, wir reden jetzt so über die koreanische Szene, weil
da. Gleich, das ist der Einstieg. Das war zumindest mal
für mich
so eine Art thematisch Einstieg.
Da habe ich übrigens meine Bachelorarbeit auch drüber geschrieben.
Über Korea?
Ja, ja, über die Entwicklung der Szene. Da,
ach, geil, echt?
Kann ich gleich auch nochmal was zu erzählen.
Ja, gerne.
Aber nee, das geht erstmal aus technischen Gründen gar nicht. Also, du kannst, ich glaube, bis heute kannst du noch immer nicht auf dem koreanischen Server spielen.
Ach so, zu viel Latency. Also, das sind 450 Millisekunden Verzögerung, die man da hat. Und das ist halt viel zu viel
fürs. Und außerdem wäre man dann leicht, wäre man sofort deprimiert, weil, wenn man hier in der Grandmaster ist, ist man in Korea dann, keine Ahnung, Top 20 Master oder so, erstmal auf Anhieb.
Ja, also gut, ja, wenn man Low Grandmaster in Europa ist, ja.
Was du. Als du drüben warst, bist du da überhaupt, gab es den Grandmaster da schon?
Beim ersten Mal gab es keinen Grandmaster, beim zweiten Mal glaube ich schon, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher.
Hast du es geschafft, da reinzukommen?
Also das Doofe bei der Grandmaster League ist immer, das sind nur 200 Slots. Und in Korea gibt es viel, viel mehr Leute, die Grandmaster Level haben. Nee. Und quasi, sobald Grandmaster quasi wieder auf der Ladder offen ist, sind die ersten 200 Plätze nach 10 Sekunden weg. Also, und dann kommen einfach alle anderen dahinter nicht mehr in die Grandmaster League rein. Und zum Beispiel Marine King, der hatte irgendwie 5 Accounts in Grandmaster. Das heißt, und da gab es ein paar Leute, sodass die ersten Top 40 waren dann 8 Leute und alle anderen
kamen. Ernsthaft jetzt so schlimm, oder?
Ja, was? Ja, und alle anderen kamen dann nicht mehr rein.
Das also gemein. Auch
andere koreanische Programme.
Die waren blocken dann, so, dann sozusagen einfach die Slots.
Ja, so. Genau.
Das ist ja echt bitter. Vielleicht da ganz kurz nochmal für die Leute, die StarCraft nicht kennen, Leute. Das ist sau wichtig, interessant und spannend für alles. Also ganz kurz nochmal als Erklärung. Erstens, du warst zweimal in deinem Leben, in deiner Karriere auch, in Korea.
Ja.
Einmal für 3 Monate, einmal für 6 Monate. Können wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn du möchtest. Dann sozusagen, das Korea ist halt ein anderes, klar, eine andere Kultur. Da ist E-Sport schon lange gesetzt. Mhm. Genauso, die sind technisch sowieso viel, also was Internet und so ein Gedöns angeht, sind die auch weiter. Das belegen auch andere tolle Studien und so weiter und so fort, außerhalb des Gaming-Bereiches. Aber die sind halt einfach wahnsinnig. Und das war früher schon, als ich bei Giga eSport gearbeitet habe, war das halt auch immer so ein bisschen shiny, so von wegen, Alter, die haben 2 eigene TV-Sender und da läuft eigentlich nur StarCraft drauf. Wie krass ist das denn so, ne? Ja. Aber das ist halt real. Und das ist der Grund, warum es diese Leute gibt. Das ist der Grund, warum das Skill-Level wahrscheinlich so hoch ist. Und weltweit gesehen immer noch so ein bisschen alleine über allem anderen schwebt.
Ja, und nicht nur in StarCraft, sondern eben auch in anderen Titeln.
League of Legends auch, ja.
Genau, wobei, ja, ich glaube in Counter-Strike, da sind die Europäer am stärksten.
Nein, in Counter-Strike ist die Sache, dass in Asien ein anderes Spiel gespielt wird. Das ist ein Counter-Strike-Klon. Der ist im Prinzip genau das gleiche wie Counter-Strike. Okay. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß.
Die haben ein anderes Counter-Strike.
Ja, quasi, genau. In Asien wird nicht Counter-Strike gespielt, sondern dieser Counter-Strike-Klon.
Der heißt Belf, von Belf produziert. Und, genau.
Der ist Flounder-Strike.
Genau, und ich weiß nicht, wie das Skill-Level da vergleichbar ist. Es kann auch sein, dass da die Koreaner auch besser sind als wir. Die spielen bloß nicht das gleiche
Spiel. Ja, irgendwann entscheiden sie sich einfach mal so für so ein halbes Jahr einfach mal alle Turniere zu raiden und dann wieder zu gehen.
Wie träumen. In Dota ist interessant, da sind die Chinesen am besten. Also in Dota ist in China so, dass StarCraft War in Korea.
Ja. Okay, krass. Wusste ich auch nicht.
Ja. Und also jetzt auch in Dota 2 sind, da kommen da eben massenweise gute Teams her. Wobei da auch die Europäer wieder ein bisschen Chancen haben. Man muss sagen, so was halt das Krasseste in Korea ist, ist, wie du sagst, es gibt halt jetzt schon so lange dieses Feld E-Sport, dass es da in der Gesellschaft auch teilweise in Bildungssystemen verankert ist. Also
da würde ich aber ein bisschen zurückscalen. Also das wird immer übertrieben, wie akzeptiert E-Sport in Korea ist.
Achso, okay.
Dann ja, also das ist immer so, uns wird das immer so ein bisschen
glorifiziert so ein
bisschen. Ja, glorifiziert, aber die Wahrheit ist, dass ganz, ganz viele der Eltern Gaming auch in Korea absolut schrecklich finden und sagen, okay, nee, du musst studieren, du musst Arzt werden. Also dieses klassische asiatische Klischee mehr oder weniger. Ja. Und dass das einerseits gibt es da schon die große Szene und viel Geld, aber andererseits wird es auch noch ganz, ganz stark von den Medien und von der Schule und vom Staat verteufelt.
Ach krass.
Also das ist so ein bisschen eine Parallelgesellschaft, die da existiert.
Aber ich meine jetzt im Vergleich zu Deutschland oder zu Europa.
Ich würde sagen, inzwischen Europa ist weiter als Korea, was die Akzeptanz angeht. Also
nur Deutschland halt nicht. Also,
Deutschland in Europa ist wirklich am Hinterherhinken. Also da ist Skandinavien, Frankreich, alles und Polen viel weiter. Ja. Aber in Korea, das wird ein bisschen glorifiziert, wie weit die da sind. Also das ist wirklich die erfolgreichsten Spieler, klar, die werden unterstützt von ihren Eltern und von ihrer Familie, aber die Leute, die es eben nicht schaffen, die haben dann halt ein Riesenproblem.
Ich glaube, das muss man vielleicht auch mit ein paar Beispielen irgendwie nochmal festsetzen. Also aus meiner persönlichen Historie. Ein kurzer Nebenpunkt. Falls ihr übrigens ihr da draußen so Randgeräusche hört, ja, da drüben wird eben gerade was aufgebaut für später, Call of Duty. Hm. Also das nur als Randnotiz. Will ich euch was zeigen? Nee, mache ich nicht. Dürfen wir noch nicht zeigen. Eine Geschichte, um das vielleicht nochmal als Beispiel, um ein bisschen anfassbarer zu machen für die Leute, die halt eben nicht drinstecken. Ja, lass uns gleich noch ein bisschen über Industrie reden und wie sich das entwickelt hat. Das war mein erstes großes Turnier, da war ich noch Volo bei Giga eSport. Das waren die World Cyber Games 2004. Das war das erste richtig große in San Francisco. Ja, da bin ich dann hingeflogen mit der deutschen Nationalmannschaft. 23 Spieler waren das. Also riesengroß, da war das deutsche Nationalteam auch sehr groß. Von wegen Akzeptanz gab es auch hierzulande nicht, aber trotzdem, ich bin da mit 23 offiziellen Spielern hingeflogen. Das war für mich der Hammer. Die hatten alle Team-Shirts an und eine Nationalflagge. Das war für mich absolut verrückt. Also, ne? Und dann stehen wir da und es ist eine fette Convention Hall gewesen, da wurde drin gezockt. Ich fand das arschgeil, ich fand das super spannend. Dann stand ich irgendwann draußen, habe so eine Anmoderation gemacht und dann fährt hinter mir plötzlich ein riesengroßer Bus ran. Mit, ich weiß nicht, welcher Spieler es war, wirklich nicht, Starcraft-Spieler, mit so, also so einem Doppeldeckerbus.
Ja.
Und dann halt einfach riesengroß halt ein Kopf drauf. Und dann geht die Tür auf und es kommen, ich weiß nicht, gefühlt 100 kleine Asiatinnen raus, alle mit so einem Mundschutz, wo das Gesicht drauf ist, mit Flaggen, wo das Gesicht drauf war. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Er war ein sehr großer Spieler, auf jeden Fall. Und kam schreiend aus dem Bus raus. Und sind dann wirklich wie so ein schreiender Mob aus dem Bus. Rein. Ja. Und dann ist der Bus weggefahren und ich stand die ganze Zeit da wirklich so und hab einfach nur zugeguckt. Und das war so mein erster echter persönlicher Moment, wo ich verstanden habe, okay, haben sie den Bus jetzt eingeflogen oder haben sie den gekauft in Amerika? Scheinbar machen die das so. Alter Schwede, ich weiß echt nicht mehr, wer das war. Das ärgert mich ein bisschen irgendwie. Ich weiß es nicht. Aus der alten Garde, Brood War war das halt noch.
Vielleicht gibt es einen Boxer.
Hero? Boxer kann sein, ja.
Oder
Nara, Yellow.
Ja, weiß ich nicht mehr. Fuck, ey. Einer von denen muss es gewesen sein, auf jeden Fall. Aber ich weiß es halt nicht mehr, deswegen sage ich keinen Namen. Also, ja. Aber das war halt so, das war für mich anfassbar. Mhm. Also beziehungsweise nicht anfassbar, weil die so laut waren und so viele und so schreiend waren. Aber das war abgefahren.
Ja, ja.
Aber das ist halt so, ne? Also das sind dann, die werden dann wirklich auf Händen getragen, so, ne?
Ja, also wenn man es in Korea schafft und wirklich einer der besten Spieler ist, dann ist man auf der großen Bühne mit den tausenden Fans. Ja. Man verdient viel Geld. Ja. Aber was halt immer unterschätzt wird, was ich vorher meinte, ist, das ist klar, es gibt dieses Glamour und dann darunter wird das Ganze nicht akzeptiert. Sobald der Erfolg da ist, wird es überall akzeptiert. Ja. Also das ging mir auch so ähnlich. Also am Anfang, als ich noch jünger war und noch kein Profi war, haben die Leute sich darüber lustig gemacht, dass ich Computer zu viel Zeit damit verbringen, Computer zu spielen. Wenn sie angerufen haben und gesagt haben, okay, lass uns doch irgendwo abhängen. Ja. Und ich sage, nee, ich habe ein Turnier. Ja. Und dann fanden die das komisch. Aber sobald ich Pro-Gamer war und gesagt habe, ja, ich kann nicht, weil ich komme in zwei Tagen erst aus Amerika zurückgeflogen, dann alle, das ist ja total cool. Und deswegen, also das ist halt, die Akzeptanz kommt so mit dem Erfolg irgendwie.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Also was ich halt sagen wollte, ist, dass es gerade in Korea eben von der Infrastruktur ganz anders hergeht als hier in Deutschland oder in Europa. Es fängt halt damit an, dass die KESPA, also die Korean Esports Association, dass die eben staatlich verankert sind. Also dass es eben, dass es da Wege gibt, wie man schon auf Colleges anfängt, Turniere zu spielen, dann, um irgendwie einen Platz für die in der KESPA sich zu erspielen. Ja. Also die KESPA ist so der Dachverband.
Das ist quasi und die FIFA.
Genau, ja, und genau. Die ganzen Teams sind darunter, die ganzen koreanischen Teams. Und dann kannst du halt als in dem Alter 14, 15, 16 kannst du Turniere mitspielen, also Vorrundenturniere. Und kannst dann, wenn du es nachher gewinnst, einer dieser KESPA-Spieler werden, der dann in die verschiedenen Teamhäuser gesetzt wird, wo dann eben wieder zusammen trainiert wird, wie ein richtiges Profisportteam eben, die dann auch zusammen in Häusern sitzen, die zusammen Strategien entwickeln, wo es Coaches gibt und so weiter. Und das, der Ansatz, den wir haben, ein ganz anderer. Bisher versucht man es einfach alleine. Also wenn man jetzt als neuer Spieler kommt, dann fängt man einfach online an, sein Spiel zu zocken und es gibt nichts so wirklich, was einem dabei unterstützt. unterstützt, also jetzt so offline auch verankert, wie in Korea, dass du eben ein besserer Spieler wärst und auch mit anderen zusammen besser wärst. Das fehlt hier eben so, auch von den Teamstrukturen, von angefangen dabei, dass du dort auch in Schulen oder Unis eben als, keine Ahnung, als Ausgleichskurs StarCraft wählen kannst.
Es gibt halt keinen Überbau, der dann aber auch so groß ist sozusagen, dass er halt alles andere sozusagen beeinflusst. Es gab ja in Deutschland, und es gibt auch in Deutschland viele Versuche, ist zu negativ gesagt, aber viele Organisationen, viele Leute, die halt auch das voranbringen wollen oder auch wollten. Mhm. Ne? Also da sind ja viele Leute gekommen und gegangen sozusagen.
Da fällt mir übrigens ein aktuelles Beispiel ein, was mir... was ich vor ein paar Tagen gehört habe. Ja. Erinnerst du dich, ich hatte doch den Vortrag bei der Uni Bayreuth. Ja. Uni Bayreuth ist die renommierteste Uni für Sportökonomie in Deutschland. Und dort habe ich in einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Ja. Und die haben jetzt gerade als Hochschulsport auch E-Sport eingeführt.
League of Legends wahrscheinlich, ne?
Ja, vermutlich. Ja.
StarCraft, doch, League of Legends auch und Smash Bros.
Ja. Ja, okay, ja, kann ich nicht so sagen zu Smash Bros. Für mich ist es Button-Mashing, aber wie jedes Spiel kannst du das ausreizen.
Oh, also Smash deswegen. Ist eigentlich das Brood War von den Fighting Games.
Echt?
Ja, von den Brawlern, oder? Ja, das ist wirklich extrem hochmechanisch.
Geil!
Also Smash ist das Beste von den ganzen.
Du hast ja jetzt wahrscheinlich in unserer Community, kriegst du wahrscheinlich ganz viele Herzen im Twitch-Chat jetzt einfach, weil wir behandeln das immer so rudimentär, so von viele wünschen immer, spiel doch mal Smash und wir so,
ja, also ich stecke da auch nicht so dahinter, aber ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Ich kann dir empfehlen, die Smash-Dokumentation musst du dir mal anschauen.
Okay.
Es gibt eine zweistündige und da wird dir klar, was für eine krasse Szene das ist.
Auch geil, will ich sehen. Ja.
Aber, ich dachte,
aber nicht von Nintendo.
Nee. Ich dachte Street Fighter.
Ja, Street Fighter ist, aber das ist ja was anderes. Street Fighter ist halt wirklich Beat'em Up und Smash ist Brawler.
Ja.
Also es sind zwei unterschiedliche Genres, wenn du so möchtest. Mann, Niklas.
Okay, wenn wir mal einen Brawler machen bei Bonvoir, dann bist du eingestellt.
Dankeschön. Ja, nee, dann musst du ihn hier einstellen, glaube ich. Ich wollte kurz...
Zu Korea nochmal zurück. Ja. Ein Grund, warum die Szene es einfacher hatte, solche Strukturen aufzubauen, ist natürlich, dass Korea eine viel krassere Bevölkerungsdichte hat. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung wohnt einfach in einer Stadt.
Ja.
Und dadurch war es wesentlich leichter, solche Strukturen aufzubauen, dass wenn du eine Liga hast, dass wirklich einfach alle Kids... aus Korea, die können einfach hingehen und da mitmachen. Ja. Wir haben da in Europa, wir sind viel verteilter auf der ganzen Welt. Und dadurch haben wir da eine Organisation und dort eine Organisation und die gehen dann pleite und die gehen dann pleite und dann haben wir die paar Großen, die sich etabliert haben und dann international funktionieren. Ja. Aber dadurch war es wesentlich schwerer, das aufzubauen. Also Korea hatte viele Infrastrukturvorteile. Das Internet war da, weil sie einfach als Land viel später industrialisiert wurden, haben sie gleich überall Glasfaser verlegt. Ja. Und dann die Bevölkerungsdichte, das sind so die zwei Faktoren, die einfach
groß sind. Die hatten schon Glasfaser, als wir noch mit ISDN eingewählt haben.
Und der dritte Vorteil von Korea war auch noch, dass brutale Spiele verboten waren. Das heißt, so die ganzen Shooter und alles, die gab es alles nicht. Und dadurch war der Markt viel kleiner. Es gab halt dann einfach nur StarCraft als Spiel, was die ganzen Kids spielen konnten. Mhm. Und dadurch hat sich das Ganze auf das eine Spiel konzentriert, ist was aber, dann sehr wachsen konnte.
Es ist tatsächlich immer noch, du musst, wenn du USK 18, also sozusagen hierzulande die USK 18er Spiele haben willst, musst du deine echte ID angeben, damit du die spielen darfst.
Ja, ja.
Also das ist schon, ne, also von wegen gläserner Start und so weiter und so fort, das ist in Südkorea eher so, sag ich mal, um es vorsichtig auszudrücken. Ja.
Lustiger Side-Effekt, Ende der 90er gab es halt die erste kleinere Wirtschaftskrise, wo Korea eben auch von betroffen war. Und ganz viele Banker sind da eben pleite gegangen, also ganz viele Aktienhändler. Ja. Und die wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Und die haben dann angefangen...
Geld oder was?
Ja, die hatten dann ja kein Geld.
Ach so, ja, gut. Okay.
Die mussten dann ja irgendwas machen, wo sie wieder mit Geld verdienen. Ja. So, und dann gab es halt diesen Umschwung, dass eben die ganze Infrastruktur umgestellt wurde. Also in Korea wurde halt extrem viel wirklich auf Glasfaser und auch besseres Funkinternet und so weiter umgestellt. Und die haben dann angefangen, einfach so kleine Internetcafés zu öffnen. Und zwar überall in Korea. Die gibt es auch heute noch. So als Kiddie, da hast du gar nicht mehr deinen eigenen Rechner unbedingt, sondern du gehst dann in so ein, wie heißen sie, Boom,
glaube ich. Ne? PC-Bank.
Bang, Bang, genau, Bang. Ich glaube.
PC, also koreanisches PC Bang.
Ja. Genau, so heißen die Dinger. Und da gibt es halt unzählige vor, gerade in Seoul oder in anderen Großstädten.
Eigentlich jede Straße, also wirklich.
Ist es so krass oder wie?
Also man sieht eigentlich auf jeder Straße ein Schild PC Bang.
Ja.
Das ist schon krass.
Also wie bei uns der Späti. Also wir trinken Alkohol und die gehen ins Internet und spielen.
Ja.
Theoretisch.
Also da gibt es so viele Internet-KWs wie bei uns.
Ja, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen. Eher so, dass, keine Ahnung, hier Ja, ist auch ein blöder Vergleich, aber
Kiosk halt. Ne? Ja, gut, schauen wir mal. Aber um ganz kurz zurückzugehen, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, du warst ja zweimal drüben in Korea für längere Zeit. Einmal 3 Monate, einmal 6 Monate. Das erste Mal, das war auch hier, als für mich als Zuschauer, das habe ich dir vorhin auch erzählt, war das halt auch eine Sensation, weil ein Deutscher, ein tatsächlich Ausländer im Sinne von StarCraft schafft es halt nach Korea. Das waren die ersten 3 Monate, da bist du halt selber ins OGS, also wirklich in ein Haus gekommen, ein Profihaus sozusagen. Magst du darüber ein bisschen erzählen irgendwie?
Ja, gerne. Nur,
ey, wie viel du frei reden willst, weil du wurdest damals zu der Zeit, das habe ich selber halt mitverfolgt, du wurdest so getackelt von den deutschen E-Sport-Medien von wegen, hey, erzähl mal, wie ist denn das da?
Ja, das
wie
war das so? Man stellt sich das von außen immer so vor, so, oh, geil, der hat das geschafft so und alles so, also man sieht dann so, diese rosa Brille. Aber
ja, genau, also das ist jetzt besonders damals, aber auch heute noch nicht so, dass ein Teamhaus in StarCraft bedeutet, dass man jetzt, wie man sich das vorstellt, bei einem Fußballspieler in so einem krassen Trainingscamp ist mit Pool und Jacuzzi und Masseur und alles. Auf dem Level befinden wir uns noch lange nicht und besonders damals noch nicht. Ja. Also wir waren, glaube ich, insgesamt 16 Spieler. Ja. Das Teamhaus, Team Apartment hatte 4 Zimmer. Ja. Davon war 1 Zimmer für den Manager.
Ach krass, okay.
Und ein großes Zimmer, wo alle zusammen trainiert haben. Das heißt, ein Zimmer mit 16 Rechnern und Küche. Ja. Und dann 2 Räume mit, ein Raum mit, beide Räume mit 8 Betten
sozusagen.
Also mit 4 Etagenbetten drin, wie in einer Baracke.
Alter, das hört sich eher nach so nach Bundeswehr an.
Ja, also es war schon eher wie Bundeswehr eigentlich. Und das war halt schon anstrengend. Also es war am Anfang schon total cool und Training war auch super, weil man hat einfach quasi 15 Trainingspartner da. Ja. Man kann jederzeit jemanden ansprechen. Ich brauche Hilfe mit der Taktik, ich brauche Hilfe gegen Protoss, ich brauche Hilfe gegen Zerg, kannst du mir helfen? Und wir hatten auch einen Trainingsschedule. Ja. Aber andererseits, ich bin nach einer Weile halt wahnsinnig geworden, weil ich hatte keine Privatsphäre mehr. Man hat keinen privaten Besitz mehr gehabt, weil eigentlich Kleidung zum Beispiel war einfach in einem Korb drin. Krass. Das heißt, du hattest nicht mehr, deine eigenen T-Shirts oder deine eigene Unterwäsche. Das war einfach.
Hey, hatten auf einmal deine Kollegen quasi deine Sachen an, oder was?
Ja, klar. Also das ging auch gar nicht anders, weil es kam eine Putzfrau, glaube ich, alle 2 Tage, die hat halt Wäsche gemacht und die hat dann, denkst du, die
Nee, wie denn?
Die hatten gar keine Chance und platzmäßig war es auch nicht. Und man ist dann halt einfach wie so eine. Ja, es halt klingt schon so ein bisschen wie so Kommunismus. Man ist dann halt so diese eine Einheit und alle haben das Gleiche, was auch cool ist auf einer gewissen Ebene, aber es war halt sehr anstrengend für mich.
Das hört sich total nach Crunch an. Also wirklich so vollkommen Fokus auf wirklich das Spiel nur. Ich meine, das ist oftmals halt das Ziel. Geht aber so ein bisschen weg von dem, was wir vorhin angesprochen haben, von wegen auch eine Balance finden zwischen Privatleben und so, ne?
Genau. Und also es wurde schon. Zum Beispiel Casper-Teams hatten damals mehr Geld. Ja. Da wurde auch mehr, die Spieler wurden in ein Fitnessstudio gebracht und sowas. Und uns wurde auch geholfen, dass wir ein Fitnessstudio finden und sowas. Es wurde schon versucht zu machen, aber es war halt trotzdem sehr intens. Also es war damals gerade noch sehr anstrengend.
Das ist jetzt 4 Jahre her oder länger?
Ja, fast 5.
Okay.
Ja. Also 4,5 Jahre. Ja. Und dementsprechend ging es mir nach einer Weile einfach dann nicht mehr so gut. Ja. Und ich wollte einfach nach Hause. Und gleichzeitig, ich hatte ziemlich Pech auch gehabt. Ich hatte direkt vor meinem wichtigsten Turniermatch, wie heißt es auf Deutsch, Chickenpox?
Ich weiß es nicht. Chickenpox?
Windpocken. Windpocken bekommen. Ja. 2 Wochen vor meinem Turniermatch. Hatte es halt noch nie mehr im Leben. Und auf einmal lebt man mit so vielen Leuten. Irgendjemand hat mich halt bestimmt angesteckt. Und dann war ich halt eigentlich nur so 2 Wochen auf Drogen irgendwo in meinem Bett mit ganz viel Antibiotika.
Oh, Action, Alter.
Und dann habe ich halt das Spiel relativ knapp verloren.
Ja, okay. Nee.
Und das ist halt ein bisschen schade gewesen. Ja. Das hat auf jeden Fall nicht dazu beigetragen.
War das Star League oder war das
GSL?
GSL war es direkt. Okay, abgefahren.
Er muss aber sagen, also OGS und die ganzen Teams in der Zeit, also als StarCraft 2 neu war, das waren ja alles keine Casper-Teams.
Nee, das war Casper, hatte am Anfang noch nichts mit StarCraft 2 am Hut.
Genau, also als StarCraft 2 neu war, da gab es diesen riesigen E-Sport-Hype außerhalb von Korea, also gerade in Europa und Nordamerika. Ja. Das hat so den E-Sport auf ein komplett neues Level gehoben. Aber in Korea selbst, da wurde noch immer Boot War gezockt und die Koreaner so,
Wird aber immer noch, meintest du, ne?
Ja, also immer noch, aber mittlerweile sind eben die Casper-Teams auch auf StarCraft 2 gewechselt oder.
Ja, also der Grund dafür ist, dass am Anfang von StarCraft 2 Casper und Blizzard sich nicht einigen konnten. Das heißt, Casper wollte quasi mehr Kontrolle über den E-Sport haben. Gleichzeitig hatte Blizzard Angst, dass das gleiche passiert wie in StarCraft 1. Weil in StarCraft 1 haben alle eigentlich nur noch auf russischen Servern gespielt, weil die besser waren und besseren Anti-Hack hatten und weniger Latency. Aber Blizzard war komplett aus dem Thema E-Sport in StarCraft 1 komplett raus.
Die haben das Spiel gemacht und dann war es weg. So kann man es ganz drastisch halt sagen.
Aber aus ihrem eigenen Fehler, weil die andere Leute einen besseren Service geliefert haben. Und die hatten Angst, dass das Gleiche wieder in StarCraft 2 passiert. Mhm. Und deswegen haben sie so einen krassen Kontrollgriff über die Sache gehalten. Und Casper hat das halt nicht gepasst. Die wollten halt mehr vom Kuchen abhaben. Und deswegen hat dann Casper quasi Druck gemacht. StarCraft 2 kam ab 18 raus am Anfang. Das heißt, daher war es als E-Sport eigentlich sofort tot.
Ja.
Und dann Jahre später haben sich Casper und Blizzard einigen können. Und das ist leider auch einer der Gründe, warum StarCraft 2 nicht so groß in Korea geworden ist. Ja, okay. Weil dann kam League of Legends,
bevor StarCraft 2 zum Start sozusagen wirklich eine Chance bekommen hat.
Aber dass StarCraft 2 in der Zeit nicht so groß in Korea geworden ist, war ja eigentlich für den Rest der Szene ziemlich gut. Weil lange Zeit gab es eben noch nicht so viele Koreaner, die Szene eben dominierten, beziehungsweise die auch dann nach Europa und Nordamerika gekommen sind, um dort die Turniere quasi abzufarmen.
Ja.
Also auf den Aspekt gesehen war es eigentlich eine gesunde Entwicklung so für den Markt, der halt eigentlich, also klar, es gab schon immer E-Sport, aber es ist trotzdem im Markt neu entstanden, so mit der Zeit von StarCraft 2, wo es gerade neu war. Ganz viele Firmen, die sich in Deutschland dann etabliert haben, die auch jetzt groß sind, sind damit einfach gewachsen. Also zum Beispiel Take-TV, die ESL und so weiter, die haben halt alle von StarCraft profitiert. Und deswegen, also jetzt ist es halt wieder so, jetzt sind halt die Koreaner trotzdem am besten. Auch wenn du diesen Streit am Anfang hattest, dass so ein bisschen das alles gehemmt hat. Jetzt trotzdem hast du wieder, keine Ahnung, ist halt für den Zuschauer nicht so attraktiv, wenn du jetzt auch auf europäischen Turnieren oder auch in deutschen Ligen auf einmal, also ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, das ist halt nur nüchtern betrachtet für den Zuschauer nicht so geil, wenn immer der Koreaner so gewinnt. Das ist halt ein bisschen traurig bei StarCraft 2. Weswegen auch für den Zuschauer jetzt gerade in anderen Titeln es mehr Möglichkeiten gibt, auch mit den E-Sportern dann mitzufiebern. Ja,
also zum Beispiel in League of Legends hat man halt so einen krassen Region-Lock eingeführt. Da spielen eigentlich die Koreaner nur gegen die Amerikaner und Europäer so ein, zwei Mal im Jahr. Mhm. Da kriegen die Amerikaner und Europäer total aufs Maul. Ja. Aber dann kann die Fanbase und die Western-Szene sich immer wieder einreden, wir sind gar nicht so viel schlechter als die Koreaner. Dann haben sie wieder ein halbes Jahr Zeit. Dann können sich wieder alle einbilden, sie sind genauso gut wie die Koreaner und dann kriegen sie erst wieder aufs Maul. Aber wir kriegen halt jeden Tag aufs Maul.
Ist es dann wirklich so schlimm, Alter? Ich habe also vielleicht auch noch kurz auch abschließend sozusagen Blizzard, Casper sozusagen, was da auch sozusagen draus resultiert ist, ist aber die aktuelle World Champions League Champions Series sozusagen, also die von Blizzard ja international auch gestreut ist. Mhm. Und da bist du auch sehr, sehr aktiv mit sozusagen. Also das ist eigentlich schon von StarCraft das international größte Turnier.
Ja.
Kann man auch einfach sagen, was super komplex ist, aber eigentlich total geil mit verschiedenen Punkten und verschiedenen Stufen sozusagen, wie man halt immer wieder in die verschiedenen Seasons reinkommt, bis zum absoluten Grand Final. So, ne? Dann gibt es natürlich noch andere Turniere wie die Dreamhack und so weiter und so fort. Also wirklich Prestige-Turniere, die auch Bock machen, wo man auch Geld
verdienen kann. Die aber auch Teil dieser
Sache sind. Genau, die GSL ist auch Teil davon geworden. Also das ist eigentlich ein cleverer Zug, finde ich. Ne? Jetzt habe ich einen Ursprung vergessen, verdammt. Das wollte ich nur erzählen.
Als Abschluss von Casper Blizzard.
Ja, ich wollte damit woanders hin, das tut mir leid.
Hab ich dich unterbrochen und deinen Faden...
Nee, ich gucke immer, das seht ihr nicht, aber da unten ist so eine Zeit und wir haben nur noch 10 Minuten, das ärgert mich. Wir könnten so viel erzählen und das, worüber ich eigentlich auch sprechen will,
ist halt... Ich kann ja auch nochmal wiederkommen.
Ja, bitte, ey, sehr gerne. Du lebst in Berlin übrigens.
Ja, genau, ist relativ schnell.
Genau. Aber trotzdem, was ich jetzt noch gerne besprechen möchte, ist Turniere. Also wirklich die fetten Turniere. Ich habe selber halt die WCS gesehen, wie du Premier League gespielt hast, Supermatches gemacht hast. Und das Letzte, was ich dann von dir jetzt aktuell gesehen habe, die DreamHack ist ein paar Tage alt. Ne? Davor hast du in der WCS auch gespielt gegen Hydra. Und Hydra wiederum ist der Vize, wenn du so möchtest, im Grand Final in der WCS jetzt gerade. Der hatte im letzten Grand Final hat Hydra gegen Polt, so heißen die beiden, verloren.
Ja.
Super spannendes Match auch. Also eigentlich hat jeder den auf Platz 1 gesehen. Wenn du jetzt sozusagen weißt, okay, du spielst jetzt gegen Hydra, was macht das mit dir in dem Setup? Du weißt, du spielst jetzt sozusagen einfach dein Spiel, du bist selber Pro. An guten Tagen schlägst du ihn sogar vielleicht, oder?
Ja, doch.
Genau, das ist halt einer dieser ominösen Koreaner. Letztes Mal hast du halt leider nicht gewonnen, aber was macht das mit dir? Also auf der Ebene.
Also tatsächlich auf der Ebene habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil gegen Hydra, das ist zumindest mein bestes Matchup Das ja. ist er als auch Zerg. Ich ja, bin genau, Zerg CBC, und ja. CBC ist mein Lieblingsmatchup.
Okay.
Dementsprechend habe ich mich gar nicht so nervös gefühlt. Ich dachte mir, okay, das ist einfach ein anderer Zerg und den ja. muss ich schlagen. Und das ist auch einer der besten Einstellungen, die man haben kann. Man versucht einfach gar nicht die Person zu sehr zu bedenken, sondern einfach zu sagen, okay, ich weiß, wie ich mein CVP spiele, ich weiß, wie ich mein CVC spiele und ja. da muss ich einfach Vertrauen haben. Gleichzeitig die Schwierigkeit daran ist, dass man trotzdem mehr im Kopf behalten muss, dass diese Person eine persönliche Note auch wieder hat. Ja. Aber ich bin tatsächlich relativ gewöhnt daran inzwischen. Also ich spiele, glaube ich, immer noch auf Bühne manchmal nicht so gut wie zu Hause. Ja. Aber das ist relativ normal, weil die Verhältnisse halt auch ein bisschen anders sind. Aber über die 5 Jahre ja. ist die Nervosität und der Adrenalinspiegel ist auf jeden Fall gesunken.
Ja. Aber also, würdest du sagen, wenn du... Also ich hatte halt immer das Problem, wenn ich jetzt weiß, ich spiele gegen einen Spieler, der ist eigentlich besser als ich, so ja. auf dem Papier, dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich ganz dumme Fehler mache, die ich eigentlich normalerweise nicht mache, wenn ich ganz locker spiele und das Gefühl habe, dass man sich auf einer Ebene trifft oder dass da sogar einer ein bisschen schlechter ist als ich. So.
Ja, das passiert durchaus, aber gleichzeitig ist das auch ein Trugschluss, den man sich ein bisschen einredet. Man denkt sich, oh, ich mache normalerweise nie diese Fehler. Aber andererseits ist der andere Spieler, der besser ist als man selbst, auch besser darin, Fehler zu verursachen, mhm. weil er einfach schneller ist und mehr Aktionen durchführt, die dich quasi von deinem Plan abwerfen. Deswegen, ich weiß genau, was du meinst, dieses Gefühl, oh, das mache ich normalerweise nie im Training. Aber ich glaube, das ist eher auch dieser Skill-Unterschied. Okay, er spielt einfach auf diese Art und Weise, dass ich jetzt einen Fehler mache, den ich sonst nicht mache, weil mein schlechterer Gegner mich nie und so unter Druck setzt, dass ich in der Position wäre, diesen Fehler zu machen.
Ja. Kannst du dich hier daran erinnern, dein erstes Mal auf der Bühne? Also wirklich, wo du auf der Bühne in einem Booth oder wie auch immer wirklich auf einer Bühne mit Publikum gesessen hast, mit Scheinwerfer gedönst, wo du auch wirklich dann da gezockt hast? Weil oftmals ist es halt so, dass man in einen Raum kommt, ne, und man zockt dann sozusagen wirklich in so Batterien, das sind dann die Vorrunden meistens und auf der Bühne sind dann wirklich nur meistens die letzten Spiele halt. Ne? Was war so das erste Bühnenerlebnis für dich? Weil also da muss es dir schlimm gegangen sein, oder?
Also das allererste war tatsächlich 2007 und das war so ein ganz komisches Event. Das war gesponsert von Packard Bell.
Okay, krass.
Und das war ein Multigaming-Event. Und zwar hat da jedes Land, glaube ich, 12 Spieler geschickt, aber das waren irgendwie 5 Spieler. Das war Battlefield, Supreme Commander, Stalker, Quake.
Stalker,
ja, echt? Und, okay. und Quake 4. Ah, nee, genau, 4 Spieler und 12 Spieler. Ach nee, es waren 8 Spieler, genau, 8 Spieler. Und dann konnte jedes Land entscheiden, was für Spieler sie schicken. Das heißt, Deutschland hatte 2 Supreme Commander-Spieler, das war mein Bruder und ich, 2 Quake-Spieler und 2 Stalker-Spieler. Nee, es waren 6 Spieler. Ja. Und dann hatten manche Länder halt irgendwie ein komplettes Battlefield-Team, aber nur 2 Stalker-Spieler und das war halt ganz komisch. Ja. Und dadurch ging das eigentlich, weil wir ein Supreme Commander daher viel besser waren als alle, weil die anderen keine Supreme Commander-Spieler richtig geschickt haben. Ja. Deswegen war das relativ entspannt, weil wir einfach die Clan-Favoriten waren. Aber in StarCraft 2 das allererste Mal, das ist, wo es dann wirklich quasi ernst war für mich, da war es schon ziemlich... Also ich konnte mein Herz halt einfach komplett aus also es hat sich angefühlt, als würde das auf meinem Brustkorb...
Wo war denn das? Also das war...
Das war Gamescom 2010 in Köln.
Okay.
Nee, Gamescom ist doch ein...
Gamescom war da 2010, war schon in Köln.
Genau, war schon in Köln. Ja. Und
was war das für ein Event? IEM oder?
Nee, das war einfach Gamescom. Weil da war die StarCraft 2-Szene noch nicht so etabliert, dass es da so die großen
verschiedenen... Ich glaube, da gab es die WCG-Qualifier, gab es dann auch noch, oder? Das ist ja wurscht, auf jeden Fall ein größeres
Event. Ja, genau, es war einfach so ein One-Time-Event quasi. Ja, ja. Und mit einer ganzen Halle voller Leute quasi. Und da war ich auf jeden Fall... völlig nervendurch und geschwitzt.
Weißt du noch, gegen wen du gespielt hast?
Also ich habe am Ende gegen Morrow verloren.
Okay. Ja.
Und aber was auch noch interessant war, da habe ich auch gegen Nada gespielt.
Ja.
Und zwar Nada ist halt Teil von Casper damals gewesen. Und Casper hatte da noch den Streit
mit Blizzard.
Ja. Und ich habe noch ein Showmatch gegen Nada gespielt und dann hat Casper irgendwann angerufen, als es 1-1 stand, dass Nada sofort von der Bühne runter muss und dass das
Showmatch
abgebrochen
wird. Also hast du gewonnen?
Ja, es war 1-1 und
das ist Spiel haben wir abgebrochen. Das ist trocken,
ey. Aber das war für mich krass, weil Nada für mich so eine Legende war aus Brood War und wir waren dann auf einmal auf dieser gleichen Ebene. Und er war dann auch im OGS-Haus, da habe ich ihn wieder kennengelernt.
Ja. Ach, wie trocken, ey.
Ja.
Abgefahren.
Sind die ganzen Kreise schließen sich.
Also ich habe ich euch auch schon mal erzählt, mein einziges, also das ist ja alles kein Pro League, aber wir haben einmal, als die WCG Qualifier vorbei waren, da durften wir mal gegen das Stuff spielen. Also wir, ne, da war Eddie auch mit dabei, haben wir einfach Counter-Strike gespielt. Aber alleine das Setting, zu wissen, das ist ein Publikum, das wird jetzt gecastet und übertragen. Wir saßen im Hinterraum, 5 gegen 5 gegeneinander. Alter, mir ging so die Pumpe. Das ist echt abgefahren, ey. Das ist, also Respekt kann ich da nur sagen, für alle, die irgendwie dann Fokus finden und dann auch zocken irgendwie, ne? Also,
ja.
Und das macht dann letztendlich auch, glaube ich, wirklich Hardcore-Pro-Gaming dann aus, weil dann kannst du anfangen, glaube ich, dich auf diese ganzen Mindgames sozusagen
einzulassen. Naja, das ist dann etwas, was einfach irgendwann als Variable dazukommt. Das ist ja im anderen Sport genauso. Das darf man halt nie unterschätzen, was das eigentlich für einen Einfluss hat, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, im Fußball in einem Stadion spielst, was das Publikum eigentlich für einen Einfluss auf dich hat.
Ja. Oder wie es dich pushen ganze kann, aber auch vernichten kann.
Also genau,
auf welche Seite du stehst.
Man sieht das halt von außen und denkt, okay, der ist jetzt da, der macht sein Ding und der ist jetzt halt, der trainiert und das muss ja funktionieren, der muss jetzt die Leistung aufs Feld bringen. Aber da sind halt diese ganzen Faktoren, die man eigentlich gar nicht mit einberechnen kann. Und da gehört eben auch dazu, wenn man auf einer Bühne spielt zum ersten Mal, das ist halt alles auch Erfahrung. Ja. Die macht dann auch das sind so Faktoren, da kannst du auch abschätzen, ob jetzt jemand gewinnt oder verliert. Weil wenn du jemanden hast, der, keine Ahnung, 2 Jahre schon auf der Bühne gespielt hat, irgendeinen Koreaner, der es halt gewohnt ist, in so eine Booth zu gehen und von dort aus zu spielen. Und du jetzt einen Europäer hast, der geht zum ersten Mal da rein, hat bisher nur online gespielt, dann weißt du halt, dass...
Der ist im Nachteil einfach so.
Ja. Genau. Also ganz viele kleine Sachen. Was esse ich vor einem Match? Auf
ist das so, oder?
Ja, auf Toilette gehen vor einem Match. Also das ist sowas, was am Anfang ist halt völlig klar. Ja. Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal aufs Klo. Aber wenn man Anfänger ist, denkt man sich, ich spiele jetzt einfach in 10 Minuten. Aber dann, und dann hat man mitten im Spiel, drückt die Blase und man kann sich nicht mehr so konzentrieren. Ja. Es sind so ganz viele Details, die dann zusammenkommen. Und es ist auch zum Beispiel der Herzschlag. Es gibt da so eine goldene, einen Herzschlag, der ideal ist. Ja. Der ist für jeden Menschen ein bisschen anders, aber ich glaube, das sind so 120 Schläge pro Minute. Ja. Und dann, wenn das passiert, sagen viele Sportler, dass quasi die Zeit sich langsamer anfühlt.
Also wenn es einen Rhythmus gibt sozusagen.
Genau, oder? Also das ist so eine Adrenalinspiegel, den man erreicht und einen Herzschlag, den man erreicht. Und wenn man das passiert, hat man perfekte Konzentration und alles fühlt sich langsamer an und man fühlt sich so an, als hätte man mehr Zeit zu reagieren.
Krass.
Aber wenn man über diesen Herzschlag geht, ist es halt scheiße, weil dann kann man sich nicht mehr konzentrieren, weil dann ist man nervös und dann ist der Körper überstrapaziert. Aber wenn man zu sehr unter dem Herzschlag ist, dann ist es auch wieder
zu langsam halt sozusagen.
Ja, genau.
Alter.
Und das ist gerade bei StarCraft schwer, was halt keine physische Sportart ist. Deswegen ist es mit dem Herzschlag manchmal etwas schwierig.
Ja, stimmt. Ja, auf der anderen Seite, wenn man beim Fußball zum Beispiel irgendwie mal die 12 Kilometer rennt, ich glaube, da ist es schwierig, den Herzschlag noch zu kontrollieren.
Ja.
Also, wahrscheinlich, ja. Onna! Wann kommst du zurück auf die internationale Bühne?
Ja, wahrscheinlich nie.
Nee?
War ja auch noch nie so richtig, ne? Ah doch, wo war ich denn? Ich war auf der DreamHack ein paar Mal. Ja. Kopenhagen Games habe ich mal mitgenommen. Ja, so Legacy of the Void werde ich einfach noch ein bisschen spielen, solange Protoss Imbalance ist.
Ich dachte, Protoss ist schlecht.
Ja, nee, jetzt gerade sind die ziemlich gut, seit den letzten beiden Patches.
Ja.
Also macht schon Spaß mit den neuen Carriern, da alles tot zu machen.
Okay.
Ja, nee, mal sehen. Also bei mir gibt es immer noch so Tage, da merke ich, da kommt dann dieser Ehrgeiz fürs Training auch wieder hoch. Und dann trainiere ich einfach mal einen kompletten Tag durch. Also denke ich, oh geil, das könntest du jetzt eigentlich wieder machen. Aber am nächsten Tag denke ich dann, nee, ich mache dann doch
ein Video.
Genau.
Abgefahren, ey.
Aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn Legacy of the Void draußen ist, dann werde ich noch ein bisschen spielen. Vielleicht schlage ich dann mal Dario und dann werde ich doch Pro-Gamer.
Ja, sehr gut,
okay.
Ja, so viel können wir jetzt auch schon mal verraten. Gleich, wir müssen nämlich abmoderieren, ärgert mich, aber so ist es halt. Wir starten um 17 Uhr, hoffentlich pünktlich, mit Call of Booty. Also, so viel können wir schon verraten. Du bist auch am Start, ich auch. Was genau passiert, wissen wir selber nicht.
2 gegen 1.
Also ja genau, 2, ihr beiden gegen mich. Also ist vielleicht Nutzer Mindgame Korea, also der stelle ich einfach vor, ich bin Koreaner, vielleicht macht euch das unsicher. Ich werde dann noch irgendwie euch Kaffee irgendwie noch reinpacken, damit der BPM, Herzschlag höher geht, mal gucken. Nein, ach Gott, komm auf jeden Fall gerne wieder, lass uns diese Runde gerne weiterführen. Ganz viele Punkte haben wir nicht geschafft, die ich ansprechen wollte. Leider, zum Beispiel Szene, StarCraft, gibt es Badasses, gibt es diesen Moment, wenn ihr wisst, okay, dich habe ich schon so und so oft getroffen und du bist nicht nur spielerisch blöd, sondern du bist auch noch menschlich blöd, ich will dich jetzt kaputt machen in diesem Halbfinale. Sowas finde ich geil, ey, aber Zeit verpasst, so ist es. Also, Ich muss abmoderieren.
Ja, sieht spektakulär da hinten übrigens aus. Ihr seht das nicht, aber das Call of Booty Set ist, ja, das ist schon cool.
Wir ziehen uns jetzt mal ein bisschen zurück und so weiter und so fort und trinken noch was, gehen auf Toilette und dann gerne bleibt natürlich dabei. Jetzt gleich kommt noch was anderes, ich weiß gar nicht was, für die Zwischenzeit. Ja, so. Und dann hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Zeit haben.
Hier, Mantle of Honor kommt gleich.
Oh ja, Mantle of Honor. Ja. Ey, so viel StarCraft heute, ne? Aber vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Konsumieren und dann gleich geht's weiter mit StarCraft mit TLO und Honor. Und auch mit mir. Bis gleich.
Tschüss, Leute.